Meinerseits noch einmal herzlichen guten Morgen. Ja, wir wollen uns heute gemeinsam den Psalm Nummer 50 anschauen. Der Kurt hat schon angedeutet, die Notrufnummer der Bibel, 5015. Das war mal eine Zeit lang der Code von unserer Tier unten, dass man in das Haus einer kommt. Jetzt ist es, glaube ich, anders. Jetzt ist es, glaube ich, darf ich nicht sagen. Aber die Kinder wissen es eh schon alle. Ja, der Psalm ist vom Asaf geschrieben worden. Der Asaf, das war ein Musikmeister, der ist von David eingesetzt worden für den Tempelgottesdienst, eigentlich nicht für den Tempelgottesdienst, sondern für den Dienst an der Stiftshütte, weil den Tempel hat es erst später dann gegeben. Und der war sozusagen irgendwie der Chorleiter der ersten Stunde. Und der hat da ein Thema, das ihm sehr wichtig war. Das ist sein erster Psalm, den wir finden. Er hat noch 11 andere geschrieben, die kommen dann später dann, von 73 bis 83. Und für ihn war der rechte Gottesdienst einfach das Thema. Und das ist ja das Thema, was ich gewählt habe. Das ist da über meinem Psalm drüber, der rechte Gottesdienst. Hört ihr mir gut? Ich höre mich wie in einem Badezimmer und es ist haltvoll und jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, super. Danke. Aber es, vielleicht passt es, oder? Es ist nicht komisch, oder? Ja, komisch wahrscheinlich trotzdem, aber genau eben. Also, vom Asaf. Und ja, was ist der rechte Gottesdienst? Ich habe mir die Frage immer wieder gestellt, auch immer noch, weil ja, immer mit manchen Sachen einfach schwer tue oder einfach Sachen hinterfrage einmal. Und dann gibt es halt gleich einmal die Diskussionen, ja, ist jetzt Gottesdienst, wie wir das oft verstehen, jetzt einfach nur das, was wir da jetzt gerade haben, dass wir da eineinhalb Stunden zusammenkommen und da so viel Zeit investieren und so viel Organisation investieren und so viel vorbereiten und da haben wir eine Leitung und da haben wir Musik und Lieder und da muss jemand eine Predigt vorbereiten und dann gibt es noch ein Mahl des Herrn, das wir gleich einmal feiern. Und diese ganzen Dinge, ist das, was wir oder was die meisten von uns unter Gottesdienst verstehen? Ich würde einmal sagen, in Österreich wahrscheinlich schon. Landläufig, wenn das die Leute so verstehen, das ist der Gottesdienst. Und da gibt es die interessanten Aussagen, die der Dieter dann gern bringt. Gell? Der Gottesdienst beginnt ja erst, hast jetzt nicht aufgepasst, gell? Ja, jetzt hast du den Namen gehört, dann fetzt es dich. Der Dieter sagt dann ganz gern, aber ihr wisst ja eh, jetzt, wenn wir dann bei der Tiere hinten rausgehen, dann beginnt der Gottesdienst eigentlich erst. Und dann kommen gleich die Gegenstimmen und sagen, ja, kennen wir Gott überhaupt dienen? Braucht Gott jemanden, der ihn bedient? Oder ist es nicht vielmehr so, dass Gott uns dient? Das ist dann auch wieder eine ganz interessante Frage. Wer dient denn jetzt da gerade? Dienen wir oder dient Gott? Ja, und das sind so die Themen, die mich beschäftigen und vielleicht auch. Und über das werden wir jetzt ein bisschen reden und dann hoffentlich mit Hilfe Gottes durch diesen Psalm auch ein bisschen näher kommen zu einer Vorstellung, was ist denn der rechte Gottesdienst in Gottes Augen? Wie sieht Gott das Ganze? Ich möchte den Psalm gerne vorlesen. Wer jeder, der was eine Bibel hat, dürft es gerne mitlesen. Ich habe es leider nicht auf der Wand oben, ist oft einmal eine Hilfe für die anderen. Der rechte Gottesdienst, ein Psalm von Asaf. Der mächtige Gott, der Herr, redet und ruft der Erde zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion der Schönheit Vollendung strahlt Gott in lichtem Glanz hervor. Unser Gott kommt und kann nicht schweigen. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn her stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Gesetzestreuen, die den Bund mit mir geschlossen haben beim Opfer. Da taten die Himmel seine Gerechtigkeit kund. Denn Gott selbst ist's, der da Gericht hält. Höre mein Volk und lass mich reden. Israel, dass ich gegen dich zeuge, Gott, dein Gott bin ich. Nicht deiner Opfer wegen rüge ich dich. Sind doch deine Brandopfer stets mir vor Augen. Doch ich mag nicht Stiere nehmen aus deinem Haus, nicht Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Wild des Waldes, das Getier auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne jeden Vogel auf den Bergen. Und was auf dem Feld sich regt, ist mir bekannt. Hätte ich Hunger, ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mein ist der Erdkreis und alle seine Fülle. Esse ich etwa das Fleisch von Stieren und soll ich das Blut von Böcken trinken? Bringe Dank dem Herrn als Opfer dar und bezahle so dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Zum Gottlosen aber spricht Gott: Was hast du, meine Satzungen aufzuzählen und meinen Bund in deinem Munde zu führen, da du selbst doch die Zucht hast und meinen Worten den Rücken kehrst? Siehst du einen Dieb, so befreundest du dich mit ihm, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du freien Lauf zur Bosheit, und deine Zunge zettelt Betrug an. Du sitzt da und redest Böses gegen deinen Bruder und verleugnest den Sohn deiner Mutter. Das alles hast du getan, und ich habe geschwiegen. Da hast du gedacht, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. O, merke doch dies, dir Gott vergisst. Sonst raffe ich euch hinweg ohne Rettung. Wer Dank als Opfer darbringt, erweist mir Ehre, und wer unsträflich wandelt, den lasse ich schauen Gottes Heil. Wollen wir noch zusammen beten? Vater im Himmel, ich möchte jetzt Danke sagen für diese Worte und ja, möchte jetzt einfach bitten, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Du hast es durch deinen Geist dem Asaf gegeben und er hat es aufgeschrieben, weil es dir wichtig war, Herr. Und wir wissen, dass in deinem Wort nichts ja, umsonst steht, nichts ungezielt steht, sondern alles hat seinen bestimmten Zweck und alles will uns helfen, ein größeres Bild von dir zu kriegen. Und das möchte ich dir jetzt einfach bitten. Öffne unsere Augen, unsere Ohren für dein Reden und zeig uns bitte auf, was du selber unter dem rechten Gottesdienst verstehst. Und wir danken dir dafür, Herr. Amen. Okay. Ich habe die Predigt in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil soll es eigentlich darum gehen, wenn wir zu einem richtigen Gottesdienst oder zum rechten Gottesdienst kommen wollen, dann brauchen wir grundlegend einmal ein rechtes Gottesbild. Und das Schöne ist, dass Gott eigentlich genau damit anfängt. Er stellt sich selber vor. Und ich weiß, wir alle haben so irgendwie unser Bild von Gott. Und ich weiß nicht, seid ihr da offen, dass ihr sagt, ja, ich weiß, mein Gottesbild, das hinkt, das hat Schlagseiten, das ist noch nicht ganz so erforscht, da ist noch vieles offen, da brauche ich noch echt Hilfe, dass Gott mir noch mehr aufzeigt, wer er wirklich ist. Oder hast du dich schon so irgendwie damit abgefunden, das ist mein Gott, so ist er und das reicht mir? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du offen bist. Ich hoffe, dass du eine Sehnsucht hast, mehr von Gott zu erkennen. Und dort sagt er einiges. Er fängt damit an, dass er sich selber vorstellt mit einem dreifachen Namen. Das findet man dann im Hebräischen, das ist unglaublich. Da steht der Mächtige als Eigenname von Gott, Gott und der Herr. Das Erste, das ist El. Ganz eine einfache Bezeichnung, die kommt nicht so oft vor in der Bibel, um die 150, 200 Mal. Das ist einfach der Allmächtige, der alles kann. Dann haben wir Gott, das ist dann Elohim. Das kennen wir schon öfter, das kommt ungefähr 6000 Mal vor in der Bibel. Und das ist so der Name, wo es darum geht, dass Gott der allein Anbetungswürdige ist. Es gibt nichts anderes, als das anbetungswürdig ist. Und der dritte Name von ihm, der dort vorgestellt wird, ist der Herr. Das ist wahrscheinlich das, was wir am häufigsten kennen. Das, was in unseren Bibeln großgeschrieben wird, weil das dieser unaussprechliche Name Gottes war, wo man heute nicht einmal weiß, ist das jetzt wirklich richtig, wenn ich da Jehova sage, oder ist es dann doch eher Yahweh, oder ist es Adonai? Also wir wissen es gar nicht so ganz genau, aber das ist halt das, was sehr häufig vorkommt. Und das ist eigentlich die Beschreibung, die Gott selber dem Mose gibt: Ich bin, der ich bin. Der ewig Existente. Ich war immer schon da. Mir hat keiner erschaffen. Und das, aus dem heraus schließen wir, dass alles andere, wir eingeschlossen, nicht existent sind, ewig existent sind. Wir sind mal geschaffen. Ja? Gäbe es Gott nicht, gäbe es uns nicht, gäbe es die Frage nach dem Gottesdienst gar nicht. So stellt sich Gott vor. Sein Titel. Und dann lesen wir, und Gott redet. Und er ruft. Und in Vers 4 wieder, er ruft. Und in Vers 7, und er sagt, höre mein Volk, lasst es mir reden. Das ist das Zweite, was wir über Gott wissen dürfen, dass Gott ein Gott ist, der sich mitteilt, der zu uns persönlich redet, der ganzen Welt zuruft. Da steht, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, also den ganzen Erdkreis überall, redet Gott. Und er bittet immer wieder das Volk, höre, höre. Was sagt Jesus? Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Und das ist für mich eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Das habe ich durch einen Bruder im Herrn lernen dürfen, fange ich an zu lernen, dass ich mir Bibel lerne oder anfange anders zu lesen. Ich habe meine Bibel immer mehr als Pflichtlektüre gelesen und war immer recht frustriert, weil es nicht so häufig war, wie es eigentlich sein sollte. Vielleicht geht es eher so. Und der liebe Bruder, der hat mich da so ermutigt mit einem Gedanken. Er sagt, nicht Matthias, aber er hat das halt so gesagt, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt. Er sagt, was ist, wenn du in einer Ehe lebst, einen wunderbaren Partner hast, der ständig mit dir redet? Muss gar keine Ehe sein, vielleicht sind alle jetzt da, die was nicht verheiratet sind, das kann ein guter Freund sein, ganz eine enge Beziehung, die du hast, der redet und redet mit dir. Und du hörst ihm zu und hörst ihm zu und hörst ihm zu. Und hörst immer nur zu. Manchmal ein bisschen genauer, manchmal eher schon fast beim Einschlafen, manchmal hast du es am nächsten Tag schon wieder vergessen, manchmal schon noch 5 Minuten, was er gesagt hat, aber du bist eigentlich der Zuhörer. Und der Bruder hat dann gesagt, fang an, mit Gott zu reden über das, was du liest. Fang an, Gottes Wort wirklich als das zu sehen, was es ist. Er redet da mit uns. Und wenn du da was liest und du nie darauf antwortest, wenn er zu dir was sagt, dann ist das so wie in dieser Beziehung, wo immer nur einer redet und der andere zuhört. Und das wird früher oder später wird das einfach frustrierend. Und so darf ich lernen, ich bin noch ganz am Anfang, einfach beim Lesen, und da möchte ich dich ermutigen, beim Lesen einfach einen Abschnitt lesen und dann überlegen. Und wenn es da nicht eingegangen ist, was Gott da jetzt gerade gesagt hat, dann musst du es halt nochmal lesen, weil du hast nicht gut zugehört. Und wenn es immer noch nicht ganz angekommen ist, dann musst du es halt nur einmal lesen. Und dann kannst du aber sagen zu Gott, kannst sagen, boah, das verstehe ich jetzt nicht. Was sagst du mir da? Was willst du mit dem jetzt in mein Leben sprechen? Oder du kannst sagen, boah, da geht es mir nicht gut in dem Bereich. Das schaffe ich eigentlich gar nicht. Wie soll das werden in meinem Leben? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit Gott über das ins Gespräch zu kommen. Und ja, das zum Bibellesen, zu dem, dass Gott redet. Und wir haben diesen wunderbaren Vers im Hebräerbrief, wo der Schreiber ganz am Anfang sagt, gleich im ersten Vers, dass Gott auf vielfältige Weise zu den Vätern durch die Propheten geredet hat. Und dass er jetzt in den letzten Tagen geredet hat im Sohn. Und das schließt eigentlich eben genau das ein, das ganze Wort Gottes. So hat Gott geredet. Und wir dürfen hinhören und wir dürfen antworten. So, und was sagt uns jetzt Gott da? Aus Zion, der Schönheitsvollendung, strahlt Gott in lichtem Glanz hervor. Da bin ich mal stehen geblieben, weil Zion war für mich immer so ein Begriff, der war schwammig. Da habe ich nie richtig gewusst, wo tue ich das hin? Was ist das? Ist das jetzt Israel? Ist das die Stadt Jerusalem? Ist das irgendein Berg, ein besonderer? Und man verwechselt das dann ganz gern. Meine Kinder haben gedacht, das ist der Berg Sinai. Ich habe gesagt, nein, ist ein anderer. Aber Zion ist im Prinzip nur ein Teil der Stadt Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt auf dem Berg. Das ist ein jüdische Gebirge. Und da drinnen gibt es so eine Hochebene, so eine kleine. Und dort hat sich Jerusalem so eine gebaut. Gell? Und umgeben ist es eben so kleine Hügel, würden wir eher sagen. Das sind nicht so Berge wie bei uns. Ich glaube, die höchsten Erhebungen sind so bei den 700, 800 Meter. Und ein Berg, der zu Jerusalem dazugehört, ist zum Beispiel der Ölberg. Und der andere Berg, der zu Jerusalem dazugehört, ist Zion. Und das ist ganz interessant, wo der König Saul schon tot war und der David dann im Prinzip sein Nachfolger geworden ist. Dazwischen hat es ja noch die Situation gegeben, in dem Kampf, wo der Saul getötet worden ist, der König Saul, ist ja dann die Bundeslade von den Philistern geraubt worden und das war dann eine Mordsprozedur. Gott hat dann da Geschwüre geschickt und hat die Philister geplagt, bis sie die Lade dann wieder weggeschickt haben von sich. Und dann haben sie nicht gewusst, wo sie die hintern sollen. Dann haben sie irgendwo bei einem, weiß nicht, wer weiß, wie der heißt, irgendeinem Bauern in die Scheune gestellt, in die Tenne, weil sie nicht gewusst haben, was sie damit tun sollen, weil das Land ja eigentlich noch ziemlich besetzt war von Feinden. Und dann, wo David herausgerufen worden ist von Gott, und Gott gesagt hat, David, jetzt geht's los. Jetzt bist du der König. Jetzt fang an, hat David angefangen, das Land zurückzuerobern. Und das Erste, was er getan hat, er ist zum Berg Zion gegangen und da oben war eine Burg, eine Festung und da waren die Jebusiter, das war ein kananäisches Volk. Und dort hat er dann das Erste, was er getan hat, die hat er dort erobert und vertrieben und hat sich dort oben seinen Tempel halt eingerichtet. Das war sein Haus, das Haus Davids. Deswegen wird Zion auch oft als das Haus Davids bezeichnet. Das war der Teil von Jerusalem, wo David eben gewohnt hat. So, dann ist es weitergegangen, hat er weiter halt die Völker wieder vertrieben, die Feinde. Und dann war der Zeitpunkt, wo er gewusst hat, jetzt muss die Lade Gottes wieder auf dem richtigen Platz. Aber wo tun wir sie hin? Und für David war eins klar. Gott muss genau dort sein, wo ich bin. Und er holt die Lade Gottes nach Zion. Und es wird dann beschrieben, wie dann der Zug da feiernd hingeht nach Zion und die Lade Gottes nach Zion gebracht wird. Und dort ist dann der Wohnort Gottes bei den Menschen. Und natürlich wissen wir, Gott kann man nicht beschränken, Gott ist ja allgegenwärtig, aber doch, das war das, wo Gott sich manifestiert hat. Er hat ja auf der Bundeslade, war ja die Schechina, also diese Herrlichkeit Gottes, war die ja sichtbar. Natürlich nur für den Priester einmal im Jahr, wenn er da eingegangen ist und alles richtig gemacht hat. Aber grundsätzlich war das da, wo Gott gesagt hat, auf die Art und Weise möchte ich am nächsten sein bei den Menschen. Und jetzt verstehen wir auch, warum der David gern als der Mann nach Gottes Herzen bezeichnet wird. Weil das war die Sehnsucht, die ihn getrieben hat, so nah wie möglich bei Gott zu sein. Und da gibt es einen wunderbaren Vers im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8, glaube ich, steht der. Da sagt Jakobus, denn wer sich Gott naht, dem naht sich auch Gott. Das ist irgendwie eine Grundregel, ein Grundprinzip, wie so ein Naturgesetz, dass Gott sich demjenigen naht, der sich ihm naht. Und dann stellen wir uns einmal das vor, wie Gott sich den Menschen naht. Am Anfang war das ja sehr abstrakt, da haben vielleicht einige wenige mit ihm zu tun gehabt, haben vielleicht mit ihm reden dürfen oder von ihm was gehört. Dann durch das Volk Israel hat sich Gott dann in dieser Wolkensäule präsentiert, das Volk war schon relativ nahe, die haben dann schon einige Erlebnisse gehabt mit Gott. Dann durch die Bundeslade war er dann wirklich da im Lager drinnen, ganz, ganz nah. Und dann kommt plötzlich Gott in Menschengestalt. Noch näher. Jetzt hat plötzlich jeder ihn angreifen können. Jeder hat hingehen können, man hat ihn umarmen können sogar. Unglaublich, wie Gott plötzlich einen Weg wählt, den Menschen noch näher zu sein. Und dann geht es nur einen Schritt weiter. Wenn wir an uns denken, wo ist der Wohnort Gottes bei uns? In unseren Herzen. Gott nimmt Wohnung in uns. Jesus sagt, ihr seid in mir, ich bin in euch. Näher geht es nicht mehr. Das ist die nächste Form, wie du mit Gott verbunden sein kannst. Und wenn da steht, dass Gott im lichten Glanz aus Zion hervorscheint, dann heißt das nichts anderes, als wie Gott will im Zentrum sein bei seinem Volk. Er will der Mittelpunkt sein und von dort strahlt er hinaus in die ganze Welt, zu allen Nationen, zu allen Ländern. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn Gott in uns lebt, dann will er durch uns ausstrahlen. Er will zu allen Menschen reden. Das ist damit gemeint. Das macht Israel schön. Wieder eine Eigenschaft, die wir von Gott, oder eine Sache, die wir über Gott sehen. Dann geht's weiter. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn her stürmt es gewaltig. Wer denkt jetzt da an den Berg Sinai, wo das Volk hingeht, um Gott reden zu hören? Also das war eigentlich das Ziel. Gott wollte zum Volk reden. Er wollte nicht zu Mose reden in erster Linie, sondern zum Volk. Und es war ziemlich kompliziert. Mose hat vorher mit Gott noch abgeklärt, wie das Ganze jetzt dann auszuschauen hat, wie weit jeder Einzelne gehen darf. Da hat es eine Grenze gehen müssen um den Berg, weil Gott hat gesagt, wenn nur einer drüber geht über die Grenze, dann kann ich für nichts garantieren. Da werden ein Haufen dahingerafft werden, da werden viele sterben. Und ich habe mich beim Lesen gewundert, warum Gott sowas sagen muss. Weil wenn man dann das liest, wie es dann passiert, dann war diese Warnung komplett umsonst eigentlich. Die Israeliten sind dort gestanden, haben sich dem Berg genähert mit Mose. Und es steht, es sind Blitze gewesen, es war Donner, es war der ganze Berg in Rauch gehüllt, es war ein verzehrendes Feuer, es war ein Erdbeben und dann ist die Stimme Gottes erschollen. Das war wie eine gewaltige Stimme von Posaunen und es ist immer lauter geworden. Und es hat sich so angehört, das muss für die Israeliten so gewesen sein, dass sie zu Mose gegangen sind und gesagt haben, Mose, mach, dass das aufhört, wir müssen sterben, wir halten das nicht aus, wir sterben, wenn wir da weiter zuhören. Geh du und rede du mit ihm. Und dann sagst du uns, was er dir gesagt hat. Und dann sagt Mose was ganz Interessantes. Dann sagt er zum Volk, von Gott aufgetragen, sagt er, fürchtet euch nicht. Und gleichzeitig sagt er, Gott will euch prüfen und will, dass seine Furcht immer vor euren Augen ist. Dass ihr eine gewisse Angst immer mit euch mittragt, damit ihr eine Ahnung habt, mit wem ihr es da überhaupt zu tun habt. Dass ihr wisst, wer dieser Gott überhaupt ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, und da musst du dir die Frage auch stellen, wer ist Gott für dich? Wie siehst du ihn? Ist er für dich einfach nur der liebe Herr Jesus? Das sind jetzt ganz legitime Sachen, die ich jetzt sage. Ich sage es ein bisschen überspitzt, aber es sind ganz legitim, wir dürfen das so sagen. Ist er für dich einfach dein Bruder und dein Freund? Ist er für dich einfach dein Papa? Dein wunderbarer Heiland, der dich lieb hat, dein Bräutigam? Ich hoffe, dass er das für dich ist. Aber wenn das alles ist, dann fehlt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn du das Neue Testament aufmerksam liest, dann musst du dir mal die Frage stellen, wie sprechen Menschen mit Jesus? Wie reden sie ihn an? Selbst Menschen, die nicht einmal in den Glauben. Wie reden sie ihn an? Wie reden seine engsten Jünger mit ihm? Wie sprechen sie ihn an? Paulus, später dann, die Schreiber des Neuen Testamentes. Wie reden sie über ihn? Sie bezeichnen ihn immer als Herr. Und nicht als Herrn Meier oder Herr Müller, so als Titel, sondern als Herrscher, absoluter Herrscher. Sie bezeichnen ihn als Retter, Heiland, Christus. Und sich selber bezeichnen sie immer als Knechte, Diener, Sklaven. Ich möchte uns ermutigen, dass wir da ein breiteres Bild kriegen. Und ich denke, Gott ist so gnädig, weil er weiß ja auch, was wir brauchen. Gell? Und ich denke, Gott in unserer Zeit, und du wirst das wahrscheinlich auch ganz stark erleben, für manche Menschen ist es so, so, so wichtig, dass sie das erste Mal erleben, dass sie zu Gott Papa sagen dürfen. Dass sie da einen Vater im Himmel haben, der unglaublich ist. Gell? Also ich möchte das jetzt gar nicht abreden. Nur zum Nachdenken geben. Wie Jesus auf dem Berg der Verklärung ist mit seinen Jüngern, da erscheint er plötzlich in dieser Herrlichkeit vor ihnen, die er bei Gott hat. Und das ist wieder so ein Bild, wo ich mir denke, wow, also diese ganzen Stellen, wenn ich sowas liese, wo Gott sich so zeigt, das tue ich mir gleich anmalen, ganz gelb, wenn man denkt, das ist sowas von interessant, weil da plötzlich Gott in Erscheinung tritt und wieder das Ähnliche. Die Jünger sind dort, sie sehen Jesus so weiß, dass sie ihn fast nicht anschauen können. Das Gesicht strahlt wie die Sonne. Und sie fallen dort nieder. Es gibt drei Berichte davon. In einem Bericht steht, sie fallen nieder und sie denken, sie müssen sterben. Ja? Und da kommt diese Wolke über sie und eine Stimme aus der Wolke heraus. Und da sagt die Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Ihn sollt ihr hören. Unglaublich. Und da habe ich mir selber gedacht, wenn das wirklich das Wesen ist, das wir Gott nennen, von dem wir eigentlich ehrlich sagen müssen, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben, das, was wir in der Bibel hören, das ist das, was wir verkraften, was wir schaffen, wo wir aber auch noch ganz lang wachsen müssen und niemals ein ganzes Bild von ihm kriegen werden. Aber wenn es das Wesen so gibt, dann ist es das Logischste, dass der unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit verdient. Dass, wenn der was sagt, da sollt ihr zuhören, da sollt ihr ganz gut hinhören. Was sagt er weiter? Er richtet sein Volk. Er ruft alle zusammen, die behaupten, zu ihm zu gehören, die den Bund mit ihm geschlossen haben. Alle bringt er zusammen und er richtet sie. Und ich weiß nicht, wie du denkst, wenn du Gericht hörst, gell, meistens ist das ja schon so eine abgeschlossene Sache, so jetzt kommt das Urteil und dann ist vorbei. Aber bei Gott heißt das ganz häufig zurechtbringen. Er richtet dich wieder richtig aus. Er bringt dich wieder zurecht, weil du abgewichen bist, weil du falsch denkst, weil du falsche Wege gehst. Gott in seiner Gnade kommt dir noch und bringt dir wieder zurecht. Und genau das macht er jetzt auch. Weil jetzt zeigt er dem Volk auf, was ihr großes Problem ist. Und das ist mein zweiter Punkt, um einen rechten Gottesdienst, einen Blick für einen rechten Gottesdienst zu haben, brauchen wir eine rechte Selbsterkenntnis. Und meistens, oder eigentlich immer, bedingt das eine das andere. Dass wenn du Gott erkennst, in seinem Licht stehst, ihn anschaust, dann wird dir plötzlich bewusst, wer du selber bist. Und jetzt macht Gott Folgendes. Jetzt sagt er den Israeliten was ganz Orges. Er sagt, was ist mit euch los? Was habt ihr vor mit euren Opfern? Habt ihr das Gefühl, ich brauche etwas von euch? Habt ihr das Gefühl, der allmächtige Gott, dem alles gehört, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, der jedes Viech auf dieser Welt gemacht hat, dem alles zu eigen ist, dass du dem etwas geben musst? Dass er Hunger hat und du wirst ihn jetzt füttern, dass er da Fleisch isst von Stieren und Blut von Böcken trinkt? Er deckt da die innere Haltung von den Israeliten auf. Die haben echt gedacht, wir können Gott etwas geben. Wir können ihm mit irgendetwas zufriedenstellen. Und Gott sagt, na, du kannst mir gar nichts geben. absolut gar nichts. Denn du gehörst mir und alles, was du hast, gehört mir. Das ist eine Wahrheit, die ist so grundlegend eigentlich. Und doch glaube ich, dass die uns so wenig bewusst ist. Denn wir leben ganz anders. Wir leben, als ob alles, was in unserem Bereich ist, uns gehört. Dass es unser Eigentum ist, dass es wir besitzen und dass wir damit verfügen können, wie wir es wollen. Und wenn wir wollen, dann geben wir Gott etwas davon. Das ist eine falsche Haltung. Es gehört alles Gott. Wir können ihm gar nichts geben. Aber Gott räumt etwas ein. Er sagt, bringt Dank dem Herrn als Opfer dar und bezahlt dem Höchsten so eure Gelübde. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Am Tage der Not. Am Tage der Not. Jetzt ist die Frage, können wir Gott was geben? Ja, Gott sagt, ihr könnt mir was geben. Ihr könnt mir Dank opfern. Für mich war Dankopfern immer so eine Pflicht. Das war ein Auftrag. Im Neuen Testament findet man dann den Vers, wir sollen alles tun mit Dankbarkeit. Und wo ich über das nachgedacht habe da und da das gelesen habe, da bin ich drauf gekommen, das ist nicht etwas, wo Gott sagt, für eine einmalige Sache sollst du jetzt Danke sagen, immer wieder mal Danke sagen, sondern du sollst etwas erkennen. Nämlich, dass wenn du Gott dankst, dann machst du ihm zum Geber und dich selber zum Empfänger. Das ist eine Haltung. Du machst Gott zum Geber und dich selber zum Empfänger. Du drehst es genau um. Vorher waren die Israeliten so, dass sie Gott zum Empfänger gemacht haben und sie waren die Geber. Und Gott sagt, du bist derjenige, der etwas braucht. Du bist derjenige, der bedürftig ist. Und das Einzige, was du mir geben kannst, ist diese Haltung. Gott, ich brauche dich. Und jetzt schauen wir mal das Volk der Israeliten an. Die haben ja das große Problem gehabt, dass sie immer wieder selbstsicher, hochmütig waren, sind stolz waren, sind, weil sie ja die Auserwählten waren. Und wenn du die Bibel liest und schaust, wer war dieses Volk? Im Jesaja steht, aus dem fernsten Winkel habe ich dich gerufen. Aus dem letzten Eck habe ich dich auserkult. Ganz klein warst du. Das Kleinste. Wer war es denn da? Abraham, ein einzelner Mensch. Aus Ur in Chaldea, in Babylon. Das ist so das Herz der sündigen Welt, kannst du sagen. Dort hat er sich einen auserkult. Und ich weiß nicht genau, die Geschichte von Abraham beginnt ja, als Gott ihn ruft und davor wissen wir nichts. Aber ich kann mir vorstellen, dass Abraham ein stinknormaler Sünder war, in einem sündigen System gelebt hat und einfach dort mitgeschwommen ist, Götzendiener. Und Gott ruft ihn außer und geht mit ihm. Und dann die Geschichte, wie das Volk entsteht. Zuerst die Erzväter. Isaac, Jakob, haben wir schon den Lügner, der auf sich selber baut, der sich selber alles organisiert, der schon genau weiß, wie er das alles macht und schlau ist. Und Gott muss ihn zerbrechen. Dass er sich ganz auf Gott wirft und dann Israel wird. Ihn sich ganz hingibt. Und dann später lesen wir in Hesekiel eine Beschreibung von dem sündigen Volk Israel als Ganzes. Das sagt doch Hesekiel original. Wenn man neben euch Sodom und Gomorra hinstellen würde, die Städte, die ich vernichten habe müssen, weil sie so voller Gräuel und Sünde waren, wenn ich die jetzt neben euch hinstelle, dann verblossen die ihre Torten. Das wär gar nicht mal das Richtens wert im Vergleich zu dem, was ihr tut. Das ist Israel. So urteilt Gott über Israel. Und wir haben sie selber über sich geurteilt. Wir können Gott etwas geben. Wir sind gut. Wir sind die Auserwählten. Gottes Augapfel. Und wenn du jetzt mit dem Finger zeigst und sagst, ja, das ist schon arg gewesen mit den Israeliten, dann muss ich dich korrigieren. Das ist genau das Bild von dir. Israel ist ein Bild von dir und von mir. So sind wir. Absolut verdorben. Nichts Gutes an uns und in uns. Der Paulus bringt das auf den Punkt, er sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch, also in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes ist. Gar nichts. Das Einzige, was da hervorkommt, ist Sünde, Gottlosigkeit, Eigensinn. Und das nennt die Bibel Selbstgericht, wenn du das anfängst zu erkennen. Ich habe das lange nicht erkannt, als Christ auch lange nicht erkannt. Lange nicht wirklich verstanden. vor was Gott mich eigentlich befreit hat. Ich habe mir gedacht, ich bin ja ein Lauser und ein Stritzin, habe einige Sachen getan, die ich hoffe, dass eure Kinder niemals tun werden, aber im Großen und Ganzen bin ich ja ein lieber Kerl, lustig und unterhaltsam und ist ja nicht so schlimm mit mir. Aber wenn du mit Gott ins Gericht gehst, ins Selbstgericht gehst und dir das von ihm aufzeigen lässt, Entschuldigung, da bleibt er nicht mehr so viel stehen von ihm. Ja. Weißt du, was mir ein bisschen in die Irre geleitet hat? Dass am Anfang in der Bibel heißt, wir sind Gottes Ebenbild, zu Gottes Ebenbild geschaffen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das macht mir zu etwas Besonderem und zu etwas Wertvollem. Gottes Ebenbild. Gell? Und das war so wunderbar und so schön und danach dann durch die Sünde ist das Ganze kaputt geworden. Was soll ich da was sagen? Es war vorher schon nichts Besonderes, Gottes Ebenbild zu sein. Weißt du, was das war? Ein Klumpen Staub, ein Klumpen Dreck, ein bisschen zusammengeformt im Vergleich zu Gott. Das warst du. Was war denn das Ebenbildliche? Es war Gottes Abglanz, es war Gottes Leuchten, Gottes Sein in dir, dass er sich selbst mit dir verbunden hat. Das hat uns hier ausgezeichnet. Ah, jetzt an. Wir sind verloren ohne Gott, wir sind Sünder und verdienen die Hölle und haben nichts Gutes aufzuweisen. Und auf einmal zieht Gott mit seiner Majestät, mit dem, was wir da gelesen haben, dieser Gott, dieser Mächtige, zieht in unser Herz ein. Das macht's aus. Das war vorher auch schon so. Und sobald sie diese Verbindung verloren haben, Adam und Eva, waren sie tot. War vorbei. Da waren sie nur noch ein Staubkorn oder ein Klumpen Staub, Dreck. Und wie sehen wir das? Wir suchen in diesen Klumpen einen Haufen gute Sachen. Unsere ganzen Fähigkeiten, alles, was wir schaffen können. Gell? Die ganzen interessanten Dinge, die wir wissen. Wir machen aus dem etwas ganz was Großes. Wir versuchen, dem Ganzen einen Glanz zu geben. Und das ist einfach nur Staub. So, und dann nur mal zu der Frage, was ist jetzt Gottesdienst? Was kann ich jetzt Gott was geben? Ja? Wir haben gesehen, nein, im Grunde gar nichts. Gar nichts, weil du hast nichts, was du Gott geben kannst. Das gehört alles ihm. Und auf der anderen Seite, ja, du kannst Gott Dank opfern. Du kannst die jeden Tag in dieser Stellung halten, was du eigentlich bist und sagen, Gott, ich brauche die jeden Tag für alles. Das heißt Dank opfern. Jeden Tag für alles. Natürlich grundsätzlich, dass ich überhaupt Leben habe, dass ich wie die Luft zum Atmen einfach weiß, ich bin am Leben, ich darf ewig leben bei dir, aber dann auch für alles andere. Denn alles ist von Gott. Und alles, was wir nicht in Dankbarkeit Gott hinbringen, für was wir nicht Gott dankbar sind, das beanspruchen wir für uns. Das sind wir diejenigen, die was das gemacht haben. Und dann habe ich was begriffen, gell? Wenn Jesus dann sagt, ihr seid das Licht der Welt, war für mich auch wieder so erlost. Boah, Matthias, du sollst ausgehen, du sollst den Menschen von Jesus erzählen. Du bist ja das Licht der Welt, du bist das Salz der Erde. Na, das ist nicht so gemeint. Das Licht ist nur einer. Weißt du, was ich bin? Bin die Glühbirne, die Hülle. Das ist eigentlich an sich tot. Die Glühbirne allein kannst du umlegen, die bewegt gar nichts, die ist einfach tot. Aber sobald der Strom reingeht, dann leuchtet die. Oder Jesus sagt, ihr seid ein Gefäß. Oder Paulus sagt das später, ihr seid ein Gefäß. Ein Gefäß an sich bringt man nicht viel. Der Inhalt macht es aus. Und was ist der Inhalt? Die Liebe Gottes. Da habe ich angefangen zu verstehen, dass es immer Gott ist. Ich kann ja gar nichts geben. Ich kann auch den Menschen nichts geben. Ich kann nur das geben, was ich von Gott empfangen habe. Das kann ich weitergeben. Darin kann ich leben. Und das ist der rechte Gottesdienst. In dieser Haltung bleiben. Ich fasse das nochmal zusammen. Wer Gott bittet und dankt, zeigt, dass er selbstbedürftig ist, macht sich zum Empfänger und Gott zum Geber. Das ist interessant, ich bin mir nicht sicher, ob es studiert noch die ganze Bibel durch, aber ich glaube nicht, dass Gott uns Menschen um irgendetwas bittet oder sich bei uns Menschen für irgendetwas bedankt. Wenn einer jetzt da was anderes weiß, kann er mich gern korrigieren. Aber das macht auch Sinn, weil für was soll sich Gott bedanken, wenn er ja der Geber ist und nicht der Empfänger. Das ist interessant, oder? Gut, zum Schluss eine ernste Warnung an den Gottlosen. Und da wäre ich wieder gestaunt. Wer ist der Gottlose? Wie wird der Gottlose von Gott selbst beschrieben? Als jemand, der seine Satzungen aufzählt und der seinen Bund im Munde führt, Das sind Menschen, die an ihn glauben, oder die was sagen, sie sind Christen. Oder das sind Menschen, die gottesfürchtig sind, die was Gott, an Gott glauben irgendwie. Die nennt Gott da gottlos. Ein Menschen, der seinen Bund im Mund führt und seine Satzungen aufzählt. Und was macht ihn zum Gottlosen? Er dreht Gott den Rücken, seinem Wort den Rücken. Er hört nicht zu, er hört nicht auf ihn. Es ist ihm egal. Er fühlt sich in dem Ganzen, was jetzt da aufgezählt wird, das sind einfach alles Sünden oder sündhafte Verhaltensmuster, da fühlt er sich nicht unwohl. Das ist für den nicht tragisch, da mit einem Ehebrecher, das ist eh normal. An anderen verleugnen, über jemanden schlecht reden, das gehört alles dazu. Das stört ihn gar nicht. Er hasst die Zucht. Er will nicht, dass Gott ihn zurechtbringt. Er weicht ihm aus. Und das Ganze führt zum falschen Gottesbild, das haben wir heute ganz weit verbreitet. Du machst Gott zu einem Menschen, der ist so wie du. Ja, also wenn ich mit Menschen rede, die reden über Gott so auf die Art, ja, wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn, dann wird er schon gnädig sein, weil andere sind da nicht so ungut und so schlecht, wird er schon irgendwie mich mit reinkriegen in sein Reich, aber mich interessiert es eigentlich eh nicht wirklich. Gott ist, wenn schon, dann ist er ähnlich wie ich. Jesus ist nur ein Mensch. Und trotzdem ist Gott noch treu und sagt, ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen und merke doch dies, dir Gott vergesst, sonst traf ich euch hinweg ohne Rettung. Wer Dank als Opfer darbringt, erweist mir Ehre und wer unsträflich wandelt, den lasse ich schauen, Gottes Heil. Gott rafft hinweg. Weißt du, ich bin ganz vorsichtig geworden, was das Thema Heilsgewissheit angeht. Ich glaube, dass es Heilsgewissheit gibt. Dass ich wissen darf, ich bin errettet, ich bin Gottes Kind und ich kann nicht mehr verloren gehen. Aber ich bin sehr vorsichtig, was ich Menschen darüber sage. Ich werde nicht mehr zu einem Menschen sagen, ja, du hast ja mal irgendwann dein Leben Jesus gegeben, oder? Das werde ich nicht mehr sagen. Weil das findest du in der Bibel nicht und das kann alles und gar nichts heißen. Ich werde nicht mehr sagen, ja, aber schau, in der Bibel steht ja, wenn du das glaubst, dann bist du errettet. Das werde ich nicht mehr sagen. Weißt du, was fehlt? Es fehlt Erkenntnis, Bewusstsein der eigenen Verlorenheit. Sehr, sehr oft. Man kommt zu Gott wie mit einer Feuerversicherung und sagt, okay, wenn es ihn gibt, oder dann möchte ich auf der sicheren Seite sein, dann glaube ich das halt. Dann sage ich halt da auf, dann bete ich das halt auch mit. Oder man ist von Emotionen bewegt. Ich bin ein Mensch, der sehr anfällig ist für Emotionen. Und dann ist man so bewegt und dann geht man irgendwo nach vorne, redet mit irgendjemandem und gibt sein Leben Gott. Und ich habe mal einen Bruder in Salzburg kennengelernt, der hat gesagt, sie machen regelmäßig Veranstaltungen mit Evangelisationen. Und da kommen Menschen zum Glauben, offensichtlich oder scheinbar. Die gehen nach vorne, beten ein Gebet mit, die sind total bewegt und die sind total innerlich, total getroffen. Und er sagt, und danach machen sie mit diesen Menschen Bibelstudium. Sie schauen, was Gott in der Bibel sagt. Und er sagt, fast alle kommen dort zum Glauben. Die erkennen da erst, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Die erkennen dann erst, was es heißt, verloren zu sein. Und das ist ein Prozess, der zieht sich dann unser ganzes Leben lang weiter. Und das heißt so auf diesem Weg unsträflich wandeln. Gell? Wir können nicht unsträflich wandeln im Sinne von sündlos leben, das geht nicht. Aber wir können uns unser Leben lang an dem festhalten, Dank zu opfern, weil wir erkannt haben, dass wir Jesus brauchen wie die Luft zum Atmen. In allem. Abschließen möchte ich mit dem Psalm 51. Den schauen wir uns jetzt auch noch geschwind an. Na, war nur Spaß. Na, aber doch, es ist für mich total spannend gewesen, interessant zu erkennen, dass der Psalm 51 jetzt von David kommt danach. Und wir haben von David schon gehört, wie er da aufgetanzt ist mit der Bundeslade, voller Freude. Jetzt kommt Gott zu mir, so nah, wie es nur geht. Und er tanzt da wie verrückt, peinlich, so dass seine Frau oben ausschaut aus dem Palastfenster und sich denkt, das ist so peinlich. Der macht sich zum Gespött der ganzen Bevölkerung. Und das muss wirklich peinlich gewesen sein. Das ist nicht so, wie du heute sagst, Mara, eine tanzt halt gern und er gibt Gott so Ehre und andere so. Der hat sich da wirklich zum Trottel gemacht. Demütig. Und dann stellt sie ihn zur Rede, sagt ihm das und der David sagt, weißt du was, für Gott möchte ich mich noch viel kleiner machen. Ich möchte noch viel geringer werden. Ich denke noch viel zu groß von mir selber. Und das Volk kann ruhig auch erkennen, wer da wirklich ist. Das ist nicht der große König David, der starke Krieger. Das ist ein Niemand, ein Nichts, der alles in Gott sucht. Und dann, etwas später in seiner Laufbahn, erfahren wir von dem Ehebruch, wo er sich eine andere Frau angeschaut hat, mit der geschlafen hat, ein Kind entstanden ist und der dann versucht hat, und es ist ja gelungen, dann den Ehemann von der Frau auf die Seiten zu bringen, also umzubringen. Ehebruch und Mord. Und wir denken, das kann ja wohl gar nicht sein, oder? Wie geht das? Ja, das geht. Und dann dauert das noch. Der lebt mit dem. Nicht einmal, scheinbar nicht einmal mit Gewissensbisse, weil bis der Nathan zu ihm kommt und ihn wirklich dann da drauf hinstoßt und sagt, hey David, du bist der Mann, der was das getan hat. Da erst wird ihm das bewusst richtig. Und dann zerbricht er. Wieder einmal. Das ist ein Zerbruch, den können wir uns gar nicht vorstellen. Weil das waren zwei Sünden, auf die die Todesstrafe steht. Und er war noch dazu das Vorbild in Israel, der König. Okay? Und was macht David dann? Er schreibt ein Lied. Dem Psalm 51. Und was schreibt er in dem Lied? Über seine Sündhaftigkeit. Über seine Verdorbenheit, über seine Verlorenheit. Und was macht er dann mit dem Lied? Er bringt es in den Gottesdienst mit. Heute würde man sagen, er gibt es dem Dieter, gibt es den Herwig in die Hand und sagt, Herwig, das müssen wir heute singen. Die Überschrift heißt, dem Vorsänger im Psalm von David. Der singt seine Sündhaftigkeit mit den ganzen Menschen zusammen und sagt so, schaut's her, das bin ich. Und was sagt er in dem Lied? Ach, ich erkenne meine Übertretungen wohl. Und meine Sünde steht mir immer da vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was böse ist in deinen Augen. Da geht es jetzt um die konkrete Sünde. Damit du Recht behältst mit deinem Urteilssprüchen und rein dastehst mit deinem Richten. Ach, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Immer schon war David der Sünder. Nicht erst, wo er den Ehebruch begangen hat. Und dann sagt er später in Vers 18, denn an Schlachtopfern hast du kein Gefallen, sonst wollte ich sie dir gerne geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Jetzt war er wieder da, wo er hinkehrt. Jetzt ist er wieder Empfänger. Ich möchte mit dem abschließen und uns einfach auserfordern, dass wir uns Gedanken machen. Wie schaut unser Gottesdienst aus? Was geben wir Gott? Und ich wünsche mir, dass wir da einfach hinwachsen gemeinsam, dass wir wirklich vom Geber zum Empfänger werden, dass wir aufhören, Geber zu sein, auch nicht Gott etwas geben wollen, auch nicht ihn beeindrucken wollen oder andere Menschen beeindrucken wollen, sondern erkennen, was in uns drinnen ist.